Ich bete zum Beginn. Jesus, danke vielmals, dass wir jetzt einfach das Thema auch anschauen miteinander und dass wir einfach eintauchen in das, was du wichtig findest für unseren Alltag. Danke vielmals, dürfen wir uns ausrichten auf dich, auf dein Reden. Und ich würde dich bitten, Heiliger Geist, dass du einfach auch ganz persönlich in unser Leben hineinschwätzt. Bist du herzlich willkommen und wir laden dich ganz herzlich ein. Amen. Ich war kürzlich, das war etwa vor einem Monat, in der Stadt St. Gallen im Zolliboli. Und da habe ich eine Person getroffen. Erstens hätte ich nicht erwartet, sie in St. Gallen zu sehen und zweitens ganz sicher nicht in einem Kinderwarengeschäft, weil der hat gar keine Kinder. Und normalerweise an den Sitzungen, wo ich ihn treffe, ist er so ziemlich ruhig, so ein bisschen der Besonnene, eher so introvertiert. Und da bin ich auf ihn zugegangen und habe gefragt, was machst denn du da? Und er hat leuchtende Augen bekommen und angefangen zu erzählen, dass er sich seit langem einen Traum erfüllen konnte. Er hat sich eine Lokomotiveisenbahn-Lok gekauft. So. Und dieser introvertierte Typ, der war so richtig, ihm war egal, dass der ganze Laden zugehört hat. Der hat mir in jedem Detail erklärt, wieso die so speziell ist. Ganze 10 Minuten lang. Ich wollte gar nicht so lange zuhören. Aber irgendwie war es faszinierend. Und dann habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe gefragt, wie viel das Ding gekostet hat. Da hat er nochmal eine gefühlte halbe Stunde erzählt. Wie billig und was für ein super geniales Angebot er da gekauft hat. Es war gerade Aktion, statt 1500 Franken nur 1200 Franken. Und Mann, ich dachte, wo ist diese Leidenschaft, wenn wir Sitzungen haben? Wo ist diese Leidenschaft bei dieser Person, wenn wir zusammensitzen und Reich Gottes planen? Wie für diese Lok. Und er hat mir erzählt, er hat eigens eine Garage gemietet, wo er seinen ganzen Dingsbums da aufstellt. Aber es hat nicht nur diese Frage bei mir aufgerufen, wo ist diese Leidenschaft bei dir, sondern es hat auch meine Leidenschaft plötzlich aufgerufen und gefragt, bin ich auch so leidenschaftlich? Ist es mir auch egal, wenn ich von Jesus erzähle, wer alles zuhört? Wenn ich in einem Laden stehe und jemanden aus der Gemeinde treffe, oder noch schlimmer, wenn ich jemanden aus der Gemeinde sehe, gehe ich dann auf sie zu, auf diese Person? Oder wechsle ich vielleicht die Straße? Schaue ich extra weg? Es gibt ja alles so Situationen, gell? Wo ist deine und meine Leidenschaft? Ich glaube, wir dürfen leidenschaftlich mit Jesus unterwegs sein. Und die Leidenschaft mit Jesus unterwegs sein, die darf auch zunehmen und die soll zunehmen. Und das möchte ich heute Abend mit euch ein bisschen anschauen, vertiefter anschauen. Um welche Leidenschaft geht es? Es geht um eine Leidenschaft, die andere ansteckt. Wir sollen Licht und Salz sein, sagt die Bibel. Es geht um eine Leidenschaft, die uns selbst motiviert. Nicht die wir produzieren müssen. Nicht die wir in den Rucksack, wir sind halt Christen und jetzt kommt noch mehr in den Rucksack, sondern Leidenschaft, die aus uns rauskommt. Das heißt in der Bibel, wovon unser Herz voll ist, davon geht unser Mund über. Wie sind wir gefüllt mit der Leidenschaft? Und ich habe eine Textpassage, die finde ich immer wieder sehr, sehr treffend, von Mose. Das ist im 2. Mose, Kapitel 2, ab Vers 12. Da heißt es nämlich, der Mose, er wandte sich hierhin und dorthin. Und als er sah, dass niemand in der Nähe war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Das kann auch Leidenschaft sein. Einfach fehlgesteuerte Leidenschaft. Und es ist klar, heute Abend geht es nicht um diese fehlgeleitete Leidenschaft. Und doch möchte ich es zu Beginn kurz erklären. Es geht heute nicht um diese Leidenschaft, wie bin ich, wie wirke ich auf andere? Und was denken wohl die anderen von mir, wenn ich als Christ unterwegs bin? Es geht nicht um diese Leidenschaft, wie es hier beschrieben ist, er wandte sich hierhin und dorthin. Also er schaute, ob ihn jemand sieht. Sondern es geht um diese Leidenschaft, wenn wir unseren Blick zum Himmel erheben und Jesus anschauen. Es geht um diese Leidenschaft, die in Jesus brennt und die deshalb auch in uns brennen soll. Es ist also nicht dieser Blick auf der Waagerechten, wo wir uns vergleichen, sondern es geht darum, und das ist mein Wunsch, immer wieder auch für unser, für mein Leben, für euer Leben, für uns als Gemeinde, dass der Himmel aufgehen darf. Und dass diese Herrlichkeit von Gott unser Brennpunkt der Leidenschaft ist. Dass seine Realität und seine Wirklichkeit Brennpunkt unserer Leidenschaft ist. Und wie kann das passieren? Ich glaube, das Erste und das Wichtigste sagt uns Gottes Wort in Johannes Kapitel 8. Da heißt es nämlich, ich möchte da diese Verse ein bisschen zusammenfassen, es fängt bei Vers 31, Kapitel 8 im Johannesevangelium an und endet dann bei Vers 37. Und ich fasse es einfach ein bisschen zusammen. Da heißt es, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich weiß, und das sagt jetzt Jesus zu diesen Leuten, die zugehört haben, ich weiß, dass ihr Abrahams Nachkommen seid, aber ihr sucht mich zu töten oder ihr versucht mich zu töten, weil mein Wort nicht Raum in euch findet. Das Erste und das Wichtigste, wenn wir uns ausrichten und leidenschaftlicher werden wollen in unserem Alltag, dann geht es darum, dass wir in seinem Wort sind. Dass wir Wort Gottes nicht nur verstehen, sondern auch leben. Dass es praktisch ist in unserem Alltag. Wie funktioniert das? Wie funktioniert, dass Wort Gottes praktisch wird in unserem Alltag? Ich möchte euch zwei Beispiele erklären, um euch da ein bisschen hineinzunehmen, wie das passieren kann, dass Wort Gottes ganz lebendig wird. Das erste Beispiel ist mir passiert mit Markus Kapitel 8. Da ist, du kannst, wenn es möglich ist, einfach nach etwa 20 Sekunden die Bilder wieder ausblenden. Sonst. Genau, das ist das Gleichnis vom Sämann. Und ich habe dieses Gleichnis schon oft gepredigt und es geht ja eigentlich in diesem Text darum, wie unser Herz aussieht. Haben wir ein steiniges Herz, haben wir ein Herz, das gut vorbereitet ist, fällt es auf dem Weg und so weiter. Aber als ich diese Geschichte gelesen habe in meiner Zeit mit Jesus, habe ich plötzlich gespürt, wie Jesus mich fragt, Michi, was stört dich an diesem Bibeltext? Also habe ich sie nochmals gelesen. Und das meine ich eben, manchmal müssen wir einen Text mehrfach lesen, damit sie lebendig wird, damit es Leidenschaft in uns weckt. Also habe ich es nochmal gelesen und irgendwann gemerkt, eigentlich, wenn mich etwas stört, dann ist es der Sautum pur. Der blöde Bauer. Ja, sicher, der ist ja bekloppt. Der nimmt seine Saat und 3/4 von dieser Saat verstreut er. Es kommt nur 1/4 auf guten Boden. Also der ist ja... Also habe ich das so in mein Gebetstagebuch geschrieben und gesagt, okay, Jesus, du hast mich gefragt, also das ist meine Antwort. Dieser Bauer ist nicht normal. Und dann sagt Jesus, gute, interessante Beobachtung. Wieso macht denn der Bauer das? Wieso verstreut er einfach so großzügig? Und jetzt kannst du das Bild zeigen. Wieso verstreut er das so großzügig? Und ihm ist es völlig Schnuppe, wohin das es fällt. Wieso macht er das? Ich hatte keine Antwort, also hat Jesus mich gefragt, wieso machst du es denn so? Und dann habe ich ein Bild bekommen, das ist das nächste Bild. Wieso machst du, Michi, dann das so? Und das Bild habe ich dann sofort verstanden. Ich habe nämlich gemerkt in dieser Zeit mit Jesus, als ich diesen Text gelesen habe, dass wenn ich etwas mit Jesus erlebe, dann beginne ich zu rechnen. Wo erzähle ich das jetzt? Erzähle ich das im Jugi-Obig oder erzähle ich das in der Gemeinde oder vielleicht am Praise Camp, wo noch viel mehr Leute zuhören? Und ich habe gemerkt, ich bin berechnend noch mit ganz vielen anderen Sachen, dem Geld. Mit ganz vielen anderen Sachen bin ich berechnend, weil ich will, dass es genau an diesem Ort, muss nochmal zurück, weil es genau an diesem Ort rein soll. Deshalb bin ich so berechnend. Ich bin nicht so großzügig. Und plötzlich hat mich da der Heilige Geist überführt. Und er hat mir gezeigt, Michi, du säst nicht in der Fülle. Wer großzügig sät, wird großzügig ernten. Du säst berechnend. Also habe ich Jesus gesagt, gut, dann ändern wir das jetzt. Und habe erst einmal eine lange Zeit gebraucht, bis ich das einplanen konnte. Denn für mich bedeutete es, ich werde nicht mehr Predigten vorbereiten, weil ich eine Anfrage bekomme, sondern ich werde Predigten vorbereiten, weil ich es einfach gerne mache. Das musste ich umstellen. Das musste ich mir einplanen. Predigen ist meine Leidenschaft. Aber ich hatte das verloren, weil ich nur noch dann mich vorbereitete auf eine Predigt, wenn ich eine Anfrage hatte. Da ging meine Leidenschaft flöte. Und dann merkte ich, nein, ich will wieder zurück, ich will wieder da zurück, dass ich Predigten vorbereite und schreibe, weil es einfach meine Leidenschaft ist, weil Wort Gottes meine Leidenschaft ist. Also habe ich damit begonnen. Und eines Morgens war so eine coole Zeit, ich habe mir den ganzen Morgen Zeit genommen für Jesus, mit Jesus. Wir haben da so ein bisschen herumexperimentiert mit seinem Wort und so. Und ich bin ja immer sehr ehrlich mit Jesus. Und dann habe ich Matthäus 7,7, habe ich dazu eine Predigt geschrieben. Es war fantastisch. Und ich ging dann über den Mittag mit meiner Frau einkaufen und sag noch zu ihr, es wäre so cool, die Predigt mal halten zu dürfen. Das wäre der Hammer. Es war noch im selben Mittag, als ich das Telefon bekam von einem guten Freund aus Langenthal und sagte, Mich, ich bin so ein Seich, du musst mir unbedingt helfen. Aber das Problem ist, das Thema ist schon vorgegeben. Und der Bibeltext auch, also du musst dich noch vorbereiten auf diese Predigt. Ich sage, ja, jetzt wird es spannend, erzähl mal. Ihr wisst es, oder? Matthäus 7,7. Und dieser Kern, das mir aufging, oder wo ich plötzlich so erlebt habe, wow, das habe ich noch gar nie so erlebt oder gesehen in diesem Text, ist, dass das in der Mehrzahl geschrieben steht. Da steht nicht, bitte und es wird dir gegeben, suche und du wirst finden, klopf an und es wird dir aufgetan, sondern es heißt, suchet und ihr werdet finden. Bittet und euch wird gegeben. Klopft an, alles in der Mehrzahl. Und der Titel meiner Predigt hieß Gemeinsames Gebet als Gemeinde. Und das war dieser Text. Ihr könnt euch vorstellen, ich bin natürlich fast geflogen zu dieser Predigt. Es war so genial. Es war so ein gesegneter Abend. Und das meine ich mit Leidenschaft. Es muss leidenschaftlich sein. Aber okay, jetzt sitzt du da und denkst, ja, das ist ja ein Predigeralltag, gell? Ich erzähle euch jetzt noch eine andere Geschichte, die auch zeigt, wie das auch gemacht werden kann. Ich lese die Bibel und ich weiß nicht, ob du das manchmal hast. In meiner persönlichen Zeit lese ich die Bibel und denke, dieser Text sagt mir jetzt aber gar nichts. Keine Ahnung, was du mir jetzt sagst, Jesus. Und plötzlich, als ich diesen Text lese, kommt ein Satz von meiner Frau mir in den Sinn. So, sie hat nämlich am Morgen gesagt, mein Kochhändchen ist kaputt. Ich lese in der Bibel und denke, was interessiert mich der Gedanke? Meine Frau hat ein Haushaltsbudget. Sie kann ja da den Kochhandschuh von da wieder kaufen und so, oder? Und ich habe den Gedanken weggeschoben und habe weiter Bibel gelesen. Aber es war gut, dass ich es gemacht habe, aber es hat mir nichts gebracht. So. Also keine neue Story, wenn man so will. Nichts, was ich gemerkt hätte ich jetzt mit dem Säen verbinden können oder so. Und dann ging ich nach Winterthur an eine Sitzung und kam aus dieser Sitzung raus, sprang oder rannte auf den Zug und im letzten Moment drückte ich den Knopf, aber dieser blöde Knopf erlosch einfach das Licht und die Tür öffnete sich nicht mehr. Er blieb zwar noch 2 Minuten stehen, aber die Tür öffnete sich nicht mehr, oder? Und wenn es ja etwas genutzt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch reingeginkt. Aber in diesem Moment habe ich mir einfach wieder überlegt, nein, Michi, eine halbe Stunde, Jesus, was könnten wir machen in dieser halben Stunde? Und schwupp kam dieser Gedanke wieder. Mein Kochhändchen ist kaputt. Und in Winterthur beim Bahnhof hat es einen Coop. Also bin ich da in diesen Coop rein und was sehe ich? Ein 50% Artikelständer. Und in diesem Ständer drin hat es einen Kochhandschuh. Und dann denke ich, ja okay, Jesus, ich habe es verstanden. So viele Hinweise. Es hat schon in der stillen Zeit begonnen. Und manchmal müssen wir diese Gedanken einfach ernster nehmen. Ich bin dann nach Hause gefahren mit diesem Kochhandschuh in der Tasche und ich habe den schon wieder vergessen. Es war mir so nicht wichtig. Und erst am nächsten Tag, als ich die Tasche auspackte, fand ich ihn wieder und brachte ihn so, by the way, nach meiner Frau. Und sie war sichtlich gerührt und sagte, wow, dass du das jetzt gehört hast. Du bist so ein guter Mann. Und ich, yeah! Und ich habe ihr natürlich dann die Geschichte schon auch erzählt, so. Habe ihr die Geschichte erzählt, aber gemerkt, eigentlich noch viel cooler. Jesus ist auch für unsere Ehe. Er spricht nicht nur zu uns, weil er irgendwo Gemeinde bauen will, weil er irgendwelche große Dinge machen will, sondern er will auch, dass unsere Ehen funktionieren. Und dass wir immer wieder aufeinander zugehen. Und ich glaube, und das sind jetzt drei ganz praktische Hinweise, wie wir ganz konkret das machen können, dass das Wort Gottes lebendig wird, dass das unsere Leidenschaft wird, das Wort Gottes. Das erste, Zeit. Ganz einfach, wir brauchen Zeit. Wir müssen uns Zeit nehmen, die Bibel zu lesen, sonst passiert nichts. Oder die Bibel zu hören, oder die Bibel zu schauen. Es gibt heute so viele Möglichkeiten. Ich nehme mir bewusst Zeit für Jesus. Und das, was mich immer so ein bisschen abgeschreckt hat früher, ist, ich hatte meine Vorstellung, wie das sein muss. So im Sinn von Kerze anzünden, Bibel aufschlagen, hinsetzen und ja, nicht einschlafen. Oder? So ungefähr. Bis ich gemerkt habe, nein, auch da, ich muss mich ja nicht vergleichen. Das ist etwas ganz Persönliches zwischen mir und Jesus. Wieso beginne ich meine stille Zeit nicht mit Jesus? Was sollen wir heute tun? Was ist heute dein Plan? Und plötzlich kommt der Gedanke, ja, schau ein Video. Schau ein guter Film. Aber mit mir zusammen, nicht einfach zu deinem Vergnügen. Ich bin mit Jesus schon ins Kino gegangen. Das ist sau cool gewesen. Und das Gute ist, du musst ihm nicht mal ein Billett kaufen. Ja? Der kommt unsichtbar mit. Das ist super. Aber ich bin dann in dem Kino gesessen und habe die ganze Zeit mit Jesus geredet. Das finde ich jetzt spannend. Das finde ich jetzt gut gemacht. Klar, es kommt vielleicht noch ein bisschen auf die Auswahl. Also redet auch mit Jesus auf die, über die Auswahl des Films. Ja? Aber ich bin auch schon einfach in die Stadt spazieren gegangen. Ich hatte so gute Begegnungen. Weil ich es von Jesus abhängig gemacht habe. Leidenschaft kommt nicht dort, wo wir Leidenschaft produzieren, sondern Leidenschaft passiert dort, wo wir Jesus wirken lassen. Auch wirken lassen durch sein Wort. Und dafür braucht er Zeit. Dafür braucht er deine Zeit. So ein ganz bekannter Satz, der heißt, in das, was du am meisten die Lösung von deinen Problemen, wovon du am meisten die Lösung deiner Probleme erwartest, in das investierst du am meisten Zeit. Wovon du am meisten die Lösung deiner Probleme erwartest, in das investierst du am meisten Zeit. Ich habe bei mir irgendwann gemerkt, das ist nicht Gottes Wort, das ist nicht Jesus selbst, das bin ich. Ich löse Probleme. Und ich habe das Jesus gebraucht und gesagt, ich möchte das ändern. Ich möchte lernen, dass du meine Probleme löst. Und das ist das Zweite, was wir machen können, wenn wir leidenschaftlicher unterwegs sein möchten. Wir müssen aufhören, unsere Ziele zu verfolgen. Unsere Ziele zu fokussieren, seien sie noch so christlich. Und zu denken, ja, ich mache jetzt Erweckung. ich bringe jetzt meinen Freund zu Jesus. Es geht nämlich darum, dass Jesus wirken möchte. Dass er wirken möchte und dass er uns beschenken will. Auch dazu wieder eine Geschichte, wie Gottes Wort lebendig wurde für mich ganz persönlich. Matthäus 20, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte schon kennt, ob sie euch präsent ist. Da ist der Weinbauer. Der Weinbauer, der immer neue Mitarbeiter in den Weinberg holt. Und jedes Mal, wenn ich diese Geschichte gelesen habe, wurde ich wütend. Weil ich dachte, die geht nicht auf. So eine blöde Geschichte. Dieser Typ, der nur eine Stunde arbeitet, bekommt gleich viel wie ich, wo schon ewig da bin. Oder? So kommen die Gefühle hoch. Und ich merke, heute lese ich diese Geschichten und denke, ja, das ist eine Chance, Jesus, begegne mir, zeig mir, wie funktionierst du? Früher hat mich das einfach genervt, weil ich so, und jetzt kommt dieser Zeitplan, Ausführung, Kontrolle, Ziel und dann am Schluss Lohn, weil ich so berechnend unterwegs war. Weil ich alles getan habe, was ich dachte, damit Gott dann auch wirkt. Sei das ganz persönlich in meinem Leben oder sei es auch in der Gemeinde gewesen. Bis ich dann wirklich diese Geschichte mit Matthäus 20 durchbuchstabiert habe. Und da gibt es diesen Vers, Matthäus 20, Vers 17, da heißt es, blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin. Und ich habe gesagt, nein, Jesus, nicht weil du gütig bist, sondern weil du unfair bist. Wenn ich Chef wäre, und das bin ich ja, ich habe auch Angestellte, dann würde ich den, der am meisten und am längsten gearbeitet hat, zuerst gehen lassen. Dann ist ja dem das nachher egal, wie viel das alle anderen bekommen. Aber der muss ja noch am längsten bleiben und muss noch zuschauen, wie alle gleich viel bekommen wie er. Also da geht sowieso nicht mehr auf. Und dann plötzlich hat mich Jesus hineingenommen in einen Prozess, und der ging länger, in einen Prozess, wo ich gemerkt habe, dass ich die Güte Gottes gar nicht kenne. Ich arbeite und leiste für Jesus, aber nicht, weil ich dieser Güte begegnet bin. Güte meint in diesem Zusammenhang zu erkennen, was tut Jesus für mich? Was hat er bereits getan am Kreuz? Was hat er getan? Was tut er im Alltag? Und dann kam so ein Schlüsselmoment. Unser Elisha, der Älteste, wollte sich sein Leben Jesus geben und hat ihn eingeladen, Teil von seinem Leben zu werden. Und er kam zu mir und sagt: Papi, ich möchte Jesus in mein Herz aufnehmen. Und alle denken jetzt eigentlich, wow, was für ein cooler Moment, oder? Und ich gestehe euch das jetzt. Ich habe 20 Minuten meinem Sohn gepredigt, wieso er das nicht machen soll. Weil ich einfach als Vater empfunden habe, es ist nicht an der Zeit. Aus was für Gründen auch immer, habe ich ihm 20 Minuten lang gepredigt, was das alles bedeutet, was man da alles muss, was das für Konsequenzen hat und so. Und habe ihm alles zugepredigt, bis er am Schluss sagte, okay, dann werde ich jetzt schlafen. Am nächsten Tag kam er von der Schule nach Hause und sprang oder rannte auf mich zu und rief: Papi, heute habe ich Jesus in mein Herz aufgenommen, im Bus. Und ich so: Aha, hast du. Was hast du denn jetzt gesagt? So richtig abgelöscht, oder? Und dann sagt er mir mit leuchtenden, leidenschaftlich leuchtenden Augen: Ja, ich wusste nicht mehr, was du alles erzählt hast gestern Abend, Papi, aber ich habe Jesus einfach gesagt, ich will all das, was der Papi gesagt hat. Und dann habe ich ihn gefragt, und dann, was ist passiert? Und er hat gesagt, und dann habe ich gemerkt, obwohl es ganz warm war im Bus, habe ich gemerkt, wie es mir kalt wurde. Und wie dieser Jesus in mein Herz gekommen ist. Und ich hätte die ganze Welt umarmen können. Und in dem Moment habe ich das realisiert, eben das war so ein Prozess, in dem Moment habe ich gemerkt, das ist Güte. Wenn eigentlich etwas passiert, was ich gar nicht will, aber viel besser ist als das, was ich wollte. Wo ich plötzlich gemerkt habe, leck, vielleicht muss ich weniger wollen und mich mehr ihm zur Verfügung stellen, dass er tun kann. Also weniger Jesus verkaufen, mehr mit den Menschen zu Jesus gehen. Mehr sie hinweisen auf die wirkliche Kraft und nicht selber Kraft sein wollen. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, das ist das nächste Bild, man kann einen Weinberg auch anschauen und einfach Freude haben, ohne gleich die Arbeit zu sehen. Man kann Gemeinde genießen, man kann Gottesdienst genießen, ohne gleich den Stress zu sehen. Ohne die Arbeit gleich zu sehen und sich beschenken lassen von dem, was dazukommt. Und als ich das realisiert habe, habe ich plötzlich gemerkt, diese Mitarbeiter sind eigentlich Geschenke von Gott, das sind Menschen. Das sind keine potenzielle, wir werden jetzt mehr Arbeit leisten können, Typen, sondern es sind Menschen, die Jesus gern hat. Und aus dieser Perspektive merkte ich plötzlich, nein, ich will eigentlich der Letzte sein, der geht. Und der nur eine Stunde dabei war, der tut mir eigentlich leid. Weil er konnte die Güte Gottes nur eine Stunde lang schmecken. Und ich kann sie mein ganzes Leben schon schmecken. Und kann so unterwegs sein. Und wenn wir leidenschaftlich unterwegs sein wollen, dann geht es auch darum, dass wir uns wirklich in das hineinnehmen lassen und uns öffnen und sagen, okay, Jesus, beschenk mich. Zeig mir, wie du wirken willst. Aber, und jetzt komme ich auf diese drei Regeln zurück, wir brauchen Zeit. Und wir brauchen den Mut zu tun, was er uns sagt. Wir brauchen den Mut zu tun, was er uns sagt. Und da merke ich immer wieder auch die Herausforderung, ich bin sehr, sehr schnell und sehr beschäftigt unterwegs, kann man so sagen, dass ich manchmal gar keine Zeit habe, um all die Dinge, die Jesus tut, aufzuschreiben. Und dann habe ich das, wie Jesus auch gesagt, Jesus, ich habe eine Not, ich weiß, eigentlich müsste ich die Dinge immer wieder aufschreiben, wo ich mit dir erlebe. Ich möchte mir die Zeit nehmen und auch in dieser Zeit das aufschreiben. Aber manchmal, ich bin so tiefig manchmal. Und das tut mir leid. Und ich bin einfach so schlecht mit Gebetstagebuch schreiben. Hilf mir bitte irgendwie. Und am nächsten Tag kam eine Anfrage vom Radio, ob ich nicht so Gedankenstrich machen möchte beim Radio Live Channel. Ja, da konnte ich nicht mehr raus. Jetzt habe ich Jesus um Hilfe gebeten, weil ich Mühe habe, meine Geschichten aufzuschreiben. Und prompt kommt eine Anfrage, jetzt muss ich. Und seit 5 Jahren mache ich das. Aber mit so einem Gewinn. Und erst kürzlich kam ich am Abend nach Hause, da hörte ich aus dem Kinderzimmer noch Stimmen. Und ich dachte, was, die sind ja wach. Und da ging ich schon so mit erzieherischen Maßnahmen im Hinterkopf in die obere Etage, zu meine Söhne züchtigen und so, oder? Oder in den Schlaf hineinzusingen, für die es romantischer wollen. Auf alle Fälle komme ich in das Schlafzimmer und merke plötzlich, nein, das ist BI. Das ist ja meine Stimme. Und jetzt haben die umgestellt vom Radio-Live-Channel da, die haben so früher immer CDs mit nach Hause gegeben und jetzt gibt es plötzlich Sticks. Die sind modern geworden und so. Jetzt kann ich einen Stick vorbeibringen, die laden mir das alles drauf und dann brauche ich keine CDs. Also habe ich alle CDs den Kindern gegeben. Und jetzt hat mein Drittältester, der Elias, angefangen, die CDs zu hören, zum Einschlafen. Das hat mich berührt. Und plötzlich habe ich gemerkt, wer großzügig sät, wird auch großzügig ernten. Wenn wir einfach tun, was er uns sagt und nicht berechnen, kann er noch Früchte und Samen aufgehen lassen an Orten, wo wir bei weitem oder wo ich bei weitem nicht gedacht hätte, dass der das macht. Und er erzählt mir Geschichten, die ich erlebt habe und schon wieder vergessen habe. Aber weil ich sie beim Radio erzählt habe, mein Sohn das jetzt hört, kommt er und erzählt sie mir wieder. Also ich vergesse sie nicht. Wunderbar, oder? Und ich denke, manchmal müssen wir einfach ehrlich mit Jesus unterwegs sein, mit ihm reden über das, was wir nicht schaffen und dann von ihm die Antworten erwarten. Und nicht sagen, bitte helf mir, gib mir Kraft, damit ich noch besser werde, damit ich es noch besser im Griff habe, damit ich es kann. Und dann wird unsere Leidenschaft immer kleiner und kleiner und kleiner, weil es eine Riesenlast ist, als Christ unterwegs zu sein. Dort, wo wir beginnen, das ehrlich mit Jesus zu teilen, da wird er der Wirker werden und dann werden wir aufleben, weil es so Spaß macht, mit einem lebendigen Jesus unterwegs zu sein. Und so, sogar wenn ich meinen Nachbarn, wir sind jetzt da noch Rockville zügelt, wenn ich denen erzähle, was wir erleben mit Jesus, die haben den Mund offen. Und ich merke, wie eine Sehnsucht bei denen beginnt. Noch nicht gerade von 0 auf 100, logisch. Aber es weckt eine Sehnsucht, weil eigentlich hat jeder Mensch diese Sehnsucht, dieses gewaltige Göttliche zu erleben. Und das ist unsere Leidenschaft. Mit unserer Leidenschaft können wir nicht für eine Lokomotive werben, sondern für Jesus, für ein Leben mit ihm. Das ist das Zweite, dass wir aufhören, unsere Pläne durchzustieren und uns so viel Last aufladen, sondern dass wir beginnen, einfach Jesus einzuladen in unsere Situationen hinein, wo es vielleicht gar nicht so rosig aussieht, manchmal. Und das Dritte, wir brauchen einander. Die Bibel sagt in Matthäus 18, Vers 20, da wo 2 oder 3 versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Oder im Prediger 4, 12, einer mag überwältigt werden, aber 2 können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. Ich bin früher Marathon gelaufen, so diese langen 42 Kilometer. Und das hat mir richtig Spaß gemacht, weil ich war gut. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. So habe ich es damals ausgesehen, noch mit Haaren. Und ich war wirklich gut, aber dieser Marathon, das war für mich ein Schlüsselerlebnis. Ich bin also unterwegs und ich war auch ziemlich fit. Ich war noch keine 18 auf diesem Bild. Auf alle Fälle, weil ich mich so fit fühlte, habe ich mich zu den Äthiopiern in die erste Reihe gestellt. Das sind ja immer die, die saumäger schnell weggehen. Und da habe ich denen wirklich so mit etwa 18, 19 Stundenkilometer bin ich denen an den Fersen gehaft. Und ich dachte immer so, nach 7 Kilometer, das steigt dann ein bisschen an, da mögen die nicht mehr. Und ich, dann brilliere ich, oder? Und dann kam nach diesen 7 Kilometern, also ich war froh, kamen diese 7 Kilometer, weil es war, hochschnell. Und dann ging es bergauf und die haben noch einen Zacken zugelegt. Die wurden noch schneller und ich musste kapitulieren. Und weil ich so schnell wegging am Anfang, hatte ich keine Puste mehr. Also ich war eigentlich nach 10 Kilometern schon reif fürs Ziel. Aber es gab ja noch 32 weitere Kilometer. Und da habe ich etwas gelernt. Eigentlich, ich war wirklich vor allem so zwischen 10 und 20 Kilometer, diese 10 Kilometer dazwischen, da habe ich gebissen. Ich habe gekämpft vom Aufhören. Plötzlich hat mir irgendwie das Knie wehgetan, obwohl das tut ja immer ein bisschen weh, aber einfach so, das war einfach noch ein Grund mehr zum Aufhören und einfach zu kapitulieren. Plötzlich kam so ein Mitläufer und sagte, come on, come on, du schaffst das. Und er hat gesehen, dass ich gebissen habe, dass ich aufgeben wollte. Und er sagte, komm, ich schieb dich, komm, ich zieh dich, egal was, aber du gibst nicht auf. Und manchmal geht es uns im Glauben ja auch so. Manchmal sind wir unterwegs und es passieren Dinge in unserem Alltag, in unserem Leben, die wir nicht einordnen können. Und dann tut es gut, wenn so ein Mitläufer kommt. Ein Laufbegleiter. Jemand, der uns antreibt, der mit uns unterwegs ist. Aber liebe Freunde, das passiert nicht einfach so. Als ich das verstanden habe, auch geistlich verstanden habe, bin ich zu meinem besten Freund gegangen, wo ich einfach annahm, er ist mein bester Freund. Und so, ich kam mir vor, wie wieder früher in der Schule, erste, zweite Sek, wo du so zum Mädchen gehst und sagst, willst du mit mir go? Und dann wirst du rot, oder? Nur hatte ich meinen besten Freund vor mir und habe gesagt, hey, du bist mein bester Freund, für mich bist du mein bester Freund. Können wir das fix machen? Können wir das miteinander abmachen, dass wir einander ermutigen? Dass wir einander antreiben, in der Leidenschaft für Jesus, mit Jesus unterwegs zu sein und dran zu bleiben? Wenn ich mal irgendeinen Zeich mache, den du nicht verstehst, dass du trotzdem mein Freund bist? Elias, auch wieder Elias, der hat sich mal ganz schwer verbrannt. Er ist so in der Badewanne, hat er den heißen heiß Wasserhahn aufgemacht und dann ist er so mit ganz heißem Wasser überschüttet worden und wir mussten 2 Wochen ins Spital. Und hat jeden Tag hat er eine Operation gehabt und hat, heute sieht man zum Glück nichts mehr, aber da ist mir dieser Entscheid zugute gekommen, denn es kam niemand ins Spital. Wir hatten sehr eine strenge Phase gerade in der Gemeinde und ich verstand alle, die sich das nicht einrichten konnten, aber es kam sonst niemand, außer meine 2 Freunde. Zusammen haben wir gebetet und ich weiß nicht, wie es mir gegangen wäre, wenn das nicht gewesen wäre. Und es gibt ganz viele so Beispiele, wo wir immer wieder sehen, dass es wichtig ist, dass wir solche Laufpartnerschaften haben. Vielleicht, wenn wir sogar stürzen, nicht mehr weiter können, dass wir Leute haben, die mit uns glauben, für uns glauben, mit uns beten, für uns beten und uns nicht einfach liegen lassen, sondern sich um uns kümmern. Das ist ganz, ganz wichtig und ich glaube auch eine Verantwortung, dass wir uns da hineinnehmen lassen. Das nächste Bild. Ich habe irgendwann gemerkt, meine Frau, die Manu, sie ist meine Laufpartnerin auch. Nebst meinen guten Freunden. Und liebe Männer, lange habe ich gedacht, meine Frau ist einfach meine Frau. So quasi, ich habe sie ja geheiratet. Oder ich will jetzt nicht, dass es falsch rüberkommt. Aber so, ich habe den Wert in meiner Frau nicht wirklich erkannt. Es brauchte ein paar Jahre, bis ich das checkte. Manchmal geht es bei mir einfach ein bisschen länger. Aber heute bin ich so froh, dass ich weiß, sie ist meine Laufpartnerin. Und da geht es darum, auch den Laufschritt, das Lauftempo miteinander abzugleichen. Einander zu treffen, auszutauschen, zu schauen, hey, wie sind wir unterwegs als Familie? Wie ist unsere Leidenschaft? Oder ich frage viel meine Frau, wie empfindest du mich? Bin ich noch leidenschaftlich? Und wenn sie dann sagt, ja, auf der Bühne schon, aber zu Hause nicht, dann ist nicht mehr gut. Musste sie zum Glück noch nicht. Aber deshalb frage ich sie immer wieder, weil sie bekommt mich ja irgendwo noch ganz anders mit als alle anderen. Und sie haben mir schon gesagt, Michi, wenn ich merke, du kommst nach Hause, dann bist du irgendwie gereizter als normal. Du hast nicht mehr so viele Nerven für die Kinder. Kann es sein, dass du zu viel machst? Und meistens ja, ist es dann so. Und dann zu hören und nicht einfach noch mehr Gas zu geben. Dann zu stoppen und sagen, okay, ich brauche wieder mehr Zeiten, wo ich mit Jesus unterwegs bin. Ich will wieder tun, was er mir sagt. Weil ich habe irgendwie verhängt, zu fragen, was er überhaupt sagen hat. Und dann eben diese Geschichten auch aufzuschreiben und weiterzugeben. Ich glaube, Jesus möchte, dass unser Leben noch viel leidenschaftlicher wird. Nicht durch unsere Anstrengungen, sondern durch das, was er in unserem Leben tun will. durch Freunde, durch unsere Ehepartner, durch das Miteinander als Gemeinde, aber auch dadurch, dass wir lernen, von seiner Güte zu nehmen, aus seiner Güte zu leben und indem wir das Wort immer wieder neu entdecken und uns leidenschaftlich begeistern lassen. Wenn du merkst, dass dich etwas angesprochen hat, dann bitte ich dich jetzt einfach mit mir mitzubeten. Weil es ist für mich immer wieder ganz persönlich auch ein Gebet, dass ich immer wieder bete mit Jesus zusammen. Weil ich glaube, unsere Welt braucht leidenschaftliche Jesus-Nachfolger. Deine Freunde, deine Nachbarn, deine Chefs, deine Mitangestellten, was auch immer, deine Verwandtschaft, die brauchen dieses leidenschaftliche, boah, die haben etwas, was ich nicht habe. Und lasst uns beten, dass das noch mehr in unserem Alltag zu tragen kommen kann. Durch das Wort, durch das, dass wir Gottes Güte schmecken lernen und durch das, dass wir Laufpartnerschaften haben. Okay? Ich bete. Jesus, ich danke dir vielmals, dass du einfach da bist und dass du jeden Einzelnen kennst, ganz gut kennst und auch weißt, wo es mit unserer Leidenschaft steht oder wo wir dran sind. Und ich bitte dich ganz fest, dass du einfach immer wieder neu unsere Leidenschaft entfachst. Nicht, dass wir noch leidenschaftlicher tun müssen oder sein, sondern dass du Leidenschaft in uns entfachen darfst. Ich lade dich ein, dass du das tust, wirkst in den nächsten Wochen bei jedem Einzelnen, der das jetzt mitbettet. Und schenk du uns deine Inspiration, schenk du uns dein Reden und hilf uns, dass wir einfach den Mut haben dürfen, zu gehen, das zu machen. Aber schenk uns auch Zeiten, wo wir uns einfach ganz bewusst nach oben, nach dir ausrichten können und einfach hören, was du sagst. Und es nachher einfach auch tun. Jesus, wir sind angewiesen auf dein Wirken. Wir möchten aufhören, ich möchte aufhören, einfach aus mir selber zu wirken, nur dass es ein bisschen christlich aussieht. Und ich möchte dich einladen, Heiliger Geist, dass du anfängst zu wirken und mir einfach auch den Mut schenkst, um es nachher zu tun. Danke, hast du uns Freunde gegeben. Und schenk du auch dort den Mut, was darum geht, Freundschaften anzufangen. Ganz konkret auch solche Schritte zu tun, anzusprechen, festzumachen, dass wir einander motivieren und miteinander unterwegs sein können. Danke für deinen Moment jetzt in diesem Gottesdienst. Danke, dass du zu uns redest, dass du einzelne Sachen einfach wichtig machst und auch mit uns kommst in der Abend und auch in die nächste Woche. Amen.